Jetzt ist sie wieder losgegangen, die Zeit, in der man Sportarten guckt, die man sonst normalerweise nie guckt. Ich habe gestern mal Bogenschießen geguckt, das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben mehr angeschaut. Aber so ist es halt, alle 4 Jahre gibt es so Zeiten, wo man sich besonders für sowas interessiert, wo Olympia dran ist. Und da hört man ganz oft diesen einen Satz, den ich Ihnen hier gezeigt habe. Dabei sein ist alles, das gehört irgendwie zu Olympia dazu. Ich bin sicher, wir werden den Satz in den nächsten Wochen öfters hören, aus dem Mund von vielen Sportlern. Wahrscheinlich von denen, die in Rio keine Medaille geholt haben. Die sagen dann sowas ganz gern und es klingt fast schon, wie wenn man sich selber ein bisschen trösten will. Ja, es hat nicht gereicht, aber dabei sein ist ja alles. Ist ja auch schon nicht schlecht, irgendwie so. Aber wahrscheinlich hört man auch aus dem Mund von Siegern, die wirklich eine Medaille um ihren Hals hängen haben und die sagen, das ist was Besonderes, so eine Medaille zu kriegen. Aber schon dabei sein ist eigentlich alles. Das ist eigentlich auch schon was wert. Das ist viel wichtiger als das olympische Motto höher, schneller, weiter. Dieses hier, dabei sein ist alles, das ist eigentlich noch wertvoller. Da kann man sich aber fragen, was macht denn Olympia so besonders, dass da schon dabei sein alles ist? Also, warum ist das denn so, dass man das gerade bei Olympia sagt, dabei sein ist alles. Das ist schon alles. Mehr braucht es gar nicht. Ich glaube, wer bei Olympia dabei ist, der sieht es deshalb so, weil er zu einem ganz ausgewählten Kreis von Menschen gehört. Da wird den Sportlern zugetraut, dass sie ihr Land würdig vertreten. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob sie nachher mit einer Medaille nach Hause kommen oder ob sie von Anfang an keine Chance haben. Solche Sportler gibt es ja auch bei Olympia, gell? Die machen mit, aber die wissen von vornherein, sie werden überhaupt keine Chance auf eine Medaille haben. Und trotzdem ist dabei sein für sie alles, weil man ihnen zutraut, dass sie ihr Land würdig vertreten bei diesem Ereignis. Selbst wenn einer ganz allein für sein Land die Fahne ins Stadion trägt, dann tut er das mit Stolz und auch mit Dankbarkeit, weil man ihn dazu beauftragt hat. Wer bei Olympia dabei ist, der erlebt, dass er bei was ganz Besonderem dabei ist. Es ist erstaunlich in Olympia, finde ich. Bei manchen Sportarten ist es ja so, das sind gar nicht mal die angesehensten Wettbewerbe, die da stattfinden. Im Fußball zum Beispiel, da guckt man viel mehr auf Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und das olympische Fußballturnier ist jetzt eigentlich nicht so arg wichtig. Und trotzdem ist für die Sportler was Besonderes, bei Olympia Fußball spielen zu dürfen oder überhaupt dabei zu sein. Ich glaube, man kriegt dort ein Gespür, dass man Teil von was Besonderem ist. Und auch im olympischen Dorf, wenn man zusammensitzt mit anderen Sportlern, ist es spürbar, dass da ein ganz besonderer Spirit, ein ganz besonderer Geist weht bei Olympia. Selbst die, die nicht als Sportler, sondern nur als Journalisten oder Trainer dabei sind, spüren davon was. Und selbst für sie ist dabei sein was ganz Besonderes, was Wertvolles. Dabei sein ist alles. Oder einen kleinen Comic. Bei manchen fragt man sich wirklich, ob sie wirklich richtig dabei sind. Aber dabei sein ist eben alles bei Olympia. Das macht schon viel aus. Und ich denke mir, dass dieses Motto geht eigentlich über Olympia noch weit hinaus. Auch im Leben ist doch so, dass dabei sein alles eigentlich immer wieder auftaucht. Zum Beispiel, wenn ich Jugendliche angucke. Die wollen dabei sein bei dem, was gerade angesagt ist. Man will bei den Coolen dabei sein. Man will auch vielleicht zu den Besonderen gehören, die von den anderen bewundert werden. Erwachsene, die wollen dabei sein bei den Erfolgreichen. Oder man will in der Gemeinschaft im Dorf dabei sein, oder will zumindest zu denen gehören, über die nicht schlecht geredet wird. Man will irgendwie dabei sein. Und wenn was ganz Außergewöhnliches geboten ist, dann will man schon allein deshalb dabei sein, weil man sonst was verpasst, wenn man nicht dabei ist. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Grund, warum dabei sein an sich schon ein Wert ist. Weil man dann das Entscheidende nicht verpasst, wenn man dabei ist. Eigentlich könnte man sagen, auch für unsere Gemeinde und für unsere Gottesdienste ist es ein gutes Motto. Dabei sein ist alles. Das Miteinander tut gut. Man spürt, dass hier ein besonderer Geist weht. Und wer nicht dabei ist, der lässt sich mit Sicherheit was ganz Tolles entgehen. Also ich finde, wenn wir heute miteinander Gottesdienst feiern, können wir das ganz selbstbewusst so sagen. Dabei sein gilt auch für unsere Gottesdienste, ist alles. Die olympische Formel, die geht also weiter als nur für Olympia. Eigentlich kann man sagen, ist diese Formel auch für jeden Gläubigen das Motto. Dabei sein ist alles, im Reich Gottes dabei zu sein, das ist doch für uns alles. Darum geht's letztlich. Wenn ich da nicht dabei wäre, dann würde ich wirklich das Beste verpassen. Und das Miteinander steht unter einem ganz ausgezeichneten Geist, ein ganz besonderer Geist, einer, den es zuvor noch nie gab. Dort dabei zu sein, dafür sind manche bereit, wirklich alles zu geben. Manche geben sogar ihr eigenes Leben dafür und das von anderen gleich mit, weil man es ihnen predigt. Zum Glück muss man es bei uns Christen nicht. Bei uns Christen muss man keiner sein Leben geben, weil einer schon sein Leben gegeben hat. Aber dabei sein ist alles. Das löst trotzdem auch bei uns Christen in manchen so eine Art religiösen Leistungsdruck aus, weil man eben noch nicht weiß, reicht es schon, dass ich dabei bin. Wenn man sich nicht sicher ist, ob es reicht, ob man die geistliche Qualifikationsnorm schon geschafft hat, dann wird auch bei uns ganz ähnlich wie bei Olympia wild trainiert, dass man möglichst dabei sein darf. So wie die Sportler es vor Olympia gemacht haben, so machen es manche im Glauben auch. Und dann wird es auf einmal schwierig mit diesem Vergleich. Paulus macht es sogar selber. Er spricht manchmal auch davon, dass er sagt, strengt euch an im Glauben und man soll laufen wie der Läufer auf der Siegesbahn und man soll den Siegespreis erlangen, der Siegespreis, dass man bei Gott sein darf. Das sagt er sogar an mehreren Stellen in seinen Briefen, aber in der, die wir heute lesen, sagt das ganz anders. Da geht es nämlich um die Gnade. Epheser 2, 4 bis 10. Da schreibt Paulus nämlich den Ephesern, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Paulus schreibt von der Gnade. Und mein erster Punkt, den Sie sich gleich mal festhalten dürfen heute, ist der, Gnade ist unlogisch. Paulus sagt uns und den Ephesern, dabei sein ist alles im Reich Gottes dabei sein und ihr seid dabei als Christen. Wir haben das Reich Gottes Ticket jetzt schon. Wir sind dabei, weil Gott sich das in den Kopf gesetzt hat, dass er uns nominieren will für die Seligkeit. Und im nächsten Satz schreibt Paulus gleich, dass wir tot waren in unseren Sünden. Also wenn ich das im Sportlerdeutsch übersetze, dann heißt es, wir haben uns nicht qualifiziert. Keiner von uns. Unsere Leistung war zu schlecht. Und da hilft auch kein geistliches Training. Wir haben die Qualifikationsnorm verfehlt. Eigentlich gibt es keinen Grund, dass wir dabei sein dürften. Es ist Gnade, dass wir dabei sind. Das ist nicht logisch, liebe Gemeinde. Das Evangelium, das uns ein Leben bei Gott verspricht in Ewigkeit, das ist nicht logisch. Logisch wäre, dass wir von Gott eine Absage bekommen, weil wir eben die Qualifikation nicht geschafft haben, weil wir gesündigt haben, weil wir Gottes Willen nicht leben, weil wir es nicht schaffen, den Nächsten mit ganzem Herzen zu lieben, so wie es Gott tut. Das wäre logisch. Logisch wäre, dass wir uns dann über uns selber ärgern, dass wir enttäuscht sind von uns selber. Logisch wäre dann vielleicht auch, dass wir die Qualifikationsnorm in Frage stellen. Das machen manche ja auch. Die fragen dann, kann man das überhaupt schaffen? Kann man Gott ja fragen. Was willst du denn Gott, wenn du die Latte mit deinem Gesetz so hochlegst, dass sie kein Mensch schaffen kann? Wenn du uns Menschen so schwach und anfällig machst, dass wir alle daran scheitern? Frustrierte, gescheiterte Gläubige, das wäre eigentlich logisch. Aber Paulus erzählt uns und den Ephesern, ihr seid dabei, obwohl ihr euch überhaupt nicht qualifiziert habt. Und er erklärt dann auch, warum Gott aus Gnade uns dabei haben will. Nämlich diese Verse aus dem Predigttext, wo er schreibt, dass der überschwängliche Reichtum seiner Gnade, Gottes Gnade, sichtbar wird. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und jetzt kommt's. Und das nicht aus euch, nicht weil ihr euch qualifiziert habt, nicht weil ihr besonders gut wart. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das ist der Grund, warum es Gnade gibt. Nicht, dass einer auf die Idee kommt, sich für seine eigenen Leistungen selber zu loben. Und sei es auch ganz heimlich und ganz versteckt und vielleicht ganz für sich persönlich. Keiner von uns soll sich selber auf die Schulter klopfen können und sagen können, ich habe mir die Ewigkeit irgendwie dann letztlich doch verdient. Weil sich keiner die Ewigkeit verdienen kann. Deshalb gibt es Gnade. Dass wir erkennen, es liegt gar nicht an uns, kein kleines bisschen, sondern es liegt einzig und allein an Gott. Er lässt uns dabei sein. Das, liebe Gemeinde, macht die Gnade noch nicht logisch. Ist deshalb trotzdem unlogisch. Aber durch die unverständliche und unlogische Gnadenwahl Gottes, dass er uns erwählt, passiert eines. Dadurch schauen wir auf ihn und nicht mehr nur auf uns. Das können wir für den ersten Punkt mal festhalten. Gnade ist unlogisch, damit wir auf ihn sehen und eben nicht auf das, was wir tun. Deshalb braucht es diese unlogische Gnade. Das wird gleich noch ein bisschen konkreter im zweiten Teil. Das Dumme ist nur, dass, weil Gnade unlogisch ist, macht es uns das so schwer, Gnade zu verstehen. Und jetzt kommt etwas, das macht es uns noch schwerer. Der zweite Punkt ist nämlich, Gnade ist nicht nur unlogisch, sondern Gnade ist sogar auch ungerecht. Im Grunde haben wir das in den letzten Wochen vor Olympia ganz ähnlich erlebt. Das haben Sie sicherlich mitbekommen in den Nachrichten oder in den Zeitungen gelesen. Es ist aufgedeckt worden vor ein paar Wochen und jetzt offensichtlich ohne Zweifel völlig klar, dass man russische Sportler systematisch gedopt hat über Jahre mit Wissen und mit dem Dulden der Allerobersten im Staat. Staatsdoping ist dieses Wort, das uns dabei begegnet, gerade laufend, und das wird uns auch die kommenden Wochen begegnen. Und da gab es ein Urteil, das hat es festgestellt vom Internationalen Sportgerichtshof vor 2,5 Wochen. Und daraufhin hat dann das Internationale Olympische Komitee getagt und hat entschieden, dass trotzdem die russische Mannschaft nicht ausgeschlossen wird. Russland darf bei Olympia trotzdem dabei sein. Und jeder Verband soll selber entscheiden, welche russischen Sportler mitmachen dürfen. Mindestens 271 von den ursprünglich 389 Nominierten sind jetzt tatsächlich dabei. Gestern Abend habe ich gehört, sogar 280 russische Sportler sind jetzt tatsächlich bei Olympia dabei. Ein Aufschrei geht durch die Medienwelt wegen dieser Entscheidung. Und der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach, der muss sich gerade eine sehr harte Kritik gefallen lassen, ganz besonders hart aus Deutschland. Das geht doch nicht, was die da entschieden haben, wird da von allen Seiten gesagt. Das ist doch ungerecht. Wenn man die nicht sperrt, das ist ein schlechtes Zeichen für die Fairness und überhaupt für den olympischen Gedanken. So macht man doch Olympia und die ganzen Werte, die man damit verbindet, schmutzig und zerstört sie oder verhöhnt sie sogar. Das wird gerade dem IOC vorgeworfen. Gnade ist ungerecht. Es ist tatsächlich ungerecht, wenn möglicherweise ein gedopter Sportler trotz seinem Betrug dabei sein darf. Es ist auch ungerecht, wenn unser Bundespräsident jemand begnadigt, der von einem Gericht verurteilt worden ist. Das kann er. Wenn er da gnädig ist, dann ist es ungerecht, weil das Gericht es anders entschieden hat. Es ist ungerecht, wenn Steuerflüchtlinge und Steuerhinterzieher nicht belangt werden. Das ist ungerecht uns Bürgern gegenüber. Es ist ungerecht, wenn der Polizist mich ohne Strafzettel weiterfahren lässt, auch wenn es mir vielleicht ganz gut gefällt, aber eigentlich ist es ungerecht. Gnade ist ungerecht. Und wo das offensichtlich ungerecht ist, da gibt es in uns drin was anfängt zu rebellieren. In unserer Zeit ganz besonders, wo man auf Gerechtigkeit so viel Wert legt. Und bei Olympia ist es jetzt eben ausgebrochen. Aber wenn ich mir jetzt das mal konsequent überlege, wenn Gott jetzt gnädig zu uns ist und wenn er mir die Seligkeit schenkt, dann ist das doch auch ungerecht, oder nicht? Wenn Gott mir Gnade schenkt, dann ist er doch auch ungerecht. Paulus betont es doch, dass wir es eben nicht selber verdient haben, sondern dass seine Gnade uns in seinem Reich dabei sein lässt. Dann ist Gott ja zwangsläufig ungerecht, einfach weil er gnädig sein will. Dann kann er ja gar nicht anders sein als ungerecht. Ist es dann bei Gott so ähnlich wie beim IOC? Entwertet Gott mit seiner Gnade die Ewigkeit? Oder tritt er seine eigenen Werte mit Füßen dadurch, dass er gnädig ist? Also sein Gesetz, das er uns im Alten Testament geschenkt hat und das wir auch im Neuen Testament finden, die Norm, die er setzt, wie wir uns verhalten sollen, macht er das quasi ungültig dadurch, dass er gnädig ist? Das ist eine schwierige Frage. Ich finde, er tritt seine Werte nicht mit Füßen. Und zwar deshalb nicht, weil er einen anderen Wert noch darüber setzt, über die Gerechtigkeit. Es gibt was, das ist ihm wichtiger, als gerecht zu sein. Wenn für Gott wirklich Gerechtigkeit das Wichtigste wäre, dann wäre in seinem ewigen Reich wäre er der Einzige, weil kein einziges von seinen Kindern und Geschöpfen mit dabei wäre. Weil er uns aber dabei haben möchte in seiner Ewigkeit, deshalb setzt er über diese Gerechtigkeit seine Liebe. Gott entwertet damit nicht die Ewigkeit, sondern er rettet die Ewigkeit durch seine Liebe. Die Gnade Gottes zeigt, dass für Gott die Liebe größer ist als alles andere, sogar größer als Gerechtigkeit. Dass er eben kein Prinzipienreiter oder kein Paragraphenreiter ist, der sich irgendeiner Gerechtigkeit unterstellen muss. Gott ist größer, auch größer als jede Rechtsordnung, die es gibt, auch seine eigene. Er bestimmt, was Gerechtigkeit heißt. Und für ihn heißt es, dass Liebe zu uns der höchste Wert ist. Gott ist die Beziehung zu uns wichtiger als das, dass er nach unserem Verständnis gerecht handelt. Ist ganz schön mutig von Gott. Er lässt wortwörtlich Gnade vor Recht ergehen. Das ist Gnade, liebe Gemeinde, wenn Gnade vor Recht ergeht. Sie kommt eben vor dem Recht. Sie ist ein Vorrecht. Das ist Gnade. Selbst wenn wir sie dann als ungerecht wahrnehmen. Und manche provoziert es tatsächlich, so ähnlich wie bei Olympia, auch bei Gott, dass Gott seinen Sündern gnädig ist und ihnen Gnade anbietet. Manche kritisieren Gott dafür und fragen ihn dann, wie er denn sowas tun kann. Selbst unter uns begnadigten Christen ist es so, dass manche dann anfangen, ein neues Rechtssystem zu entwerfen, weil man ja irgendwie erkennen muss, wer Gnade geschenkt bekommen hat und wer nicht. Wer ist mit dabei in der Ewigkeit und wer nicht. Und da fängt man an, ein neues Rechtssystem zu erfinden, um das sichtbar zu machen. Und wenn dann sogar die Kirche mitentscheiden will, wem Gott gnädig ist, das gab es auch schon in unserer Geschichte, solche Zeiten, dann braucht es Typen wie Martin Luther, die erkannt haben, dass Gottes Gerechtigkeit gar keine Qualifikationsnorm ist, keine Latte, die jeder Christ überspringen muss, wenn man dabei sein will, sondern Gottes Gerechtigkeit ist ein Geschenk von dem, der über jeder Norm steht. Gottes Gerechtigkeit ist uns geschenkt aus seiner Liebe. Das ist schwer zu verstehen, aber so wird uns Gnade ein bisschen begreifbarer. Liebe Leute, Gnade ist unlogisch und ungerecht und deshalb ist sie für uns auch nicht leicht zu verstehen. Aber wenn wir beides zusammennehmen, was wir bis jetzt gehört haben, dann sehen wir auch, was für eine Kraft in dieser Gnade Gottes drinsteckt. Nämlich Gnade ist unlogisch, damit wir eben nicht auf uns sehen, sondern auf das, was Gott für uns tut. Und wenn wir das dann machen, dann kommt dazu, dass Gnade ungerecht ist, weil Gott die Liebe über das Recht setzt. Auch das ist ein unglaublich großes Geschenk. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir denn mit dieser Gnade, wenn sie uns doch geschenkt ist? Wie gehen wir eigentlich um mit Gnade? Ich bin wirklich gespannt, wie die Sportler bei Olympia mit den Geschehnissen vor Olympia jetzt umgehen. Im Grunde gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, was sie machen können. Die eine ist, dass man sich sagt, naja gut, wenn gedopte Sportler auch mitspielen dürfen, dann mache ich doch gerade so weiter und dope mich weiter. Scheint ja nicht so schlimm zu sein. Doping gehört zum Sport halt irgendwie dazu. Das befürchten ja gerade viele, dass deswegen, wegen der gnädigen Entscheidung vom IOC, dass den Betrügern gar nicht mehr klar gezeigt wird, dass sie Betrüger sind. Das könnte passieren. Auch die Gnade Gottes kann man genau gleich missverstehen. Wenn man denkt, dass Gott ja eh gnädig ist und dass wir ja sowieso dabei sind und dass man deshalb die Schuld gar nicht mehr anschauen braucht und sie dann natürlich auch nicht einsieht, das gibt es in unserer Kirche leider auch. Und nicht erst heute. Dietrich Bonhoeffer hat es mal die billige Gnade genannt. Er hat es dann auch beschrieben in seinem Buch Nachfolge. Er hat gesagt, billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne die Forderung der Umkehr. Oder Taufe ohne Gemeindezucht. Also, dass man auch in der Gemeinde dazugehören muss. Billige Gnade ist Abendmahl ohne Bekenntnis, ohne Schuldbekenntnis. Billige Gnade ist Vergebung ohne Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne das Kreuz, Gnade ohne den lebendigen und fleischgewordenen Christus. Das sagt Bonhoeffer, das ist billige Gnade, missverstandene Gnade. Man könnte sagen, billige Gnade wäre es, wenn wir als von Gott Begnadigte einfach weitermachen wie vorher und wenn wir uns die Schuld kleinreden. Wenn man so mit Gnade umgeht, dann braucht man sie irgendwann gar nicht mehr, weil man seine Schuld ja gar nicht mehr sieht. Das ist aber die eine Möglichkeit. Man kann auch anders mit Gnade umgehen. Die andere Möglichkeit, mit Gottes liebendem Gnadengeschenk umzugehen, ist die Bonhoeffer die teure Gnade nennt. Wenn wir unsere Schuld nicht ausblenden, sondern wenn wir sie ehrlich ansehen, dann begreifen wir überhaupt erst, wie groß dieses Geschenk von Gottes Gnade überhaupt ist. Dann leben wir ehrlicher vor uns selber und auch vor Gott. Und dann wird uns auch mehr und mehr klar, wie sehr wir eigentlich seine Gnade brauchen. Dann können wir Gott um seine Gnade bitten, so wie wir es nachher im Abendmahl tun werden, wenn wir die Schuld auch ansehen. Dann sehen wir auf sein Tun statt auf unser Versagen. Dann lassen wir uns von der Liebe Gottes anstecken und dann können wir auch gegenüber anderen die Liebe über das Recht stellen. Dann fordern wir nicht nur unser Recht ein, sondern können wir auch Unrecht vergeben. So kann sie auch weitergehen, die Gnade. Gnade kann uns und unser Leben verändern. Und ich hoffe so sehr, dass viele Sportler und Funktionäre sich auch verändern lassen, dass sie verstehen, gerade durch die ganzen Ereignisse um Olympia, dass Olympia erst so richtig schön ist, wenn man einander nicht betrügt. Gnade kann verändern. Das weiß Paulus auch. Das weiß er vielleicht sogar so gut wie kein anderer. Denn Gnade hat ihn so dermaßen verändert, gerade weil er seine Schuld nicht klein geredet hat, sondern weil er seine Schuld angesehen hat und die Vergebung in Christus angenommen hat. Und deshalb schreibt er auch an die Epheser, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, dass dieser überschwängliche Reichtum von Gottes Gnade sichtbar wird, nämlich in uns sichtbar wird. In uns soll man die Gnade Gottes und die Liebe entdecken. Und der letzte Satz im Predigtext sagt es ja so, ich zeige es euch nochmal, denn wir sind sein Werk. Es geht nicht um unsere Werke, sondern wir sind das Werk, das geschaffen in Christus Jesus ist, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gnade kann uns verändern und dann verändert sie auch alles um uns herum. Dabei sein ist alles, liebe Gemeinde. Das passt tatsächlich auch zum Reich Gottes. Und du bist dabei. Nicht wegen dir selber, sondern weil Gott dich nominiert hat. Weil er die Liebe über das Recht stellt. Das darfst du annehmen und dich dann auch dadurch verändern lassen. Und dann kannst du deiner Schuld ins Auge sehen und wirst erleben, wie groß diese Gnade ist. Und so schließe ich heute mal mit dem Kanzelgruß, den viele von meinen Kollegen ganz am Anfang von jeder Predigt immer verwenden. Ich mache das nicht so. Aber heute setze ich mal ganz bewusst an den Schluss. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.